Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Frank Tschoner.
Hallo, hallo. Ich bin Frank Tschoner und freue mich, dass Sie bei meinem Podcast Wirtschaft im Gespräch dabei sind. Ich bin zu Gast bei Andrea und Christoph Nortz. Sie betreiben das traditionsreiche Schmuckgeschäft Nortz in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße. Hallo.
Hallo.
Wir sitzen hier in der Wohnung der Familie, die direkt über dem Schmuckgeschäft liegt. Seit mehr als 200 Jahren ist die Familie Nortz als Goldschmied tätig. Herr Nortz, erzählen Sie mir doch, wie hat denn alles begonnen?
Ja, begonnen hat es mit einem bayerischen Goldschmied, ein Goldschmiedemeister, der auf seiner Wanderschaft in Innsbruck vorbeikam und dort in der Werkstatt einer Juwelierswitwe angeheuert hat. Er hat dort die Goldschmiede übernommen und kurze Zeit später dann auch die Frau des Hauses geheiratet und so ist er in den Besitz der Goldschmiedewerkstatt gekommen.
Gibt es noch Schmuckstücke von damals?
Das ist eine gute Frage. Die ältesten Schmuckstücke sind aus der Zeit des Alois Schindler. Ja, da sollte es noch etwas geben.
Wie sieht denn das aus?
Die Schmuckstücke aus der Damling-Zeit, die erhalten geblieben sind, sind in erster Linie sakrale Gegenstände. Es sind im Dom zu Innsbruck einige prunkvolle Stücke aus dieser Zeit erhalten, eine Monstranz und Kelche diverse, Wasser, Wein. Da gibt's einiges.
In wie vielter Generation betreiben Sie jetzt beide dieses Schmuckgeschäft? Ich sehe Sie rechnen.
In achter Generation.
Oh, okay. Sie arbeiten zusammen als Ehepaar, sowohl im Privaten als auch im Laden. Sie verbringen viel Zeit miteinander. Manchen Paaren wäre das zu viel. Wie schaffen Sie das? Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Also wir haben in der Firma getrennte Aufgabenbereiche. Ich bin zum Beispiel keine Goldschmiedin. Mein Mann ist der Goldschmied und der Entwickler und was Schmuck anlangt und der Techniker, der Knobler. Und ich mache alles, was so mit Außenwirkung zu tun hat. Von der Schaufenstergestaltung und Planung angefangen über die ganze Werbung und PR und unser werkstatteigenes Sortiment mit Schmuckstücken aus anderen Werkstätten ergänzen und bereichern. Also wir müssen nicht den ganzen Tag mit zusammenarbeiten.
Weil Sie schaffen es nämlich ziemlich sehr, sehr harmonisch zu wirken. Und ist das immer so? Man hört jetzt eine Uhr schlagen. Sie ist nicht 260 Jahre alt, oder?
Sie ist ziemlich alt, aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht genau sagen, wie alt sie ist. Ja, aber es hilft durchaus, wenn man sich gut versteht und das trifft einmal zu.
Derzeit stecken weite Teile des stationären Handels in einer Krise. Wie hat sich denn die Schmuckbranche in den vergangenen beiden Jahren entwickelt bzw. verändert? Merkt man da auch was?
Man kann das nicht verallgemeinern, würde ich sagen. Es gibt ja auch in der Schmuckbranche völlig verschieden gelagerte Geschäfte. Ich kann es eigentlich jetzt nur für unser Geschäft sagen. Wir sind ja speziell. Wir sind ja mit unserem hauseigenen Atelier, mit unseren eigenen Kollektionen, die es sonst nirgends gibt, mit der speziellen Art, wie wir Kundenwünsche erfüllen können, auch mit speziellen Anfertigungen, Umarbeitungen, schon nicht gerade durchschnittliches Geschäft, würde ich sagen. Und unsere Kunden schätzen unsere Leistungen sehr. Und natürlich gibt's Auf und Abs. Es gibt eine flaue Woche, es gibt eine super tolle Woche. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, also wir machen gute Geschäfte und Kunden kommen. Jetzt schlagt die Uhr wieder. Und also wir können jetzt nicht in diese, in das weit verbreitete Jammern einstimmen.
Ein Teil der Strategie, mit der Sie auf dem Markt eben auftreten, Sie haben auch Fremdmarken. Warum braucht man Fremdmarken neben den Eigenmarken?
Es ist so, dass wir mit unserem Atelier sehr hochwertig und sehr gut arbeiten können, dass man aber manche Dinge, die sich industriell besser fertigen lassen, nicht im Atelier macht. Und da sind einfach fremde Hersteller gute Möglichkeit, das eigene Sortiment zu ergänzen und zu erweitern.
Wie ist es denn? Welchen Trend machen Sie derzeit beim Schmuck aus?
Also für uns kann ich nur sagen, wir stellen fest, dass die Kunden vor allem individuelle Anfertigungen sehr schätzen und auch deswegen speziell zu uns kommen. Was man in den letzten Jahren schon feststellen kann, ist, dass der Trend Richtung filigraner und leichter geht, was sicher mit dem deutlich angestiegenen Goldpreis zu tun hat. Und das ist schon eine Entwicklung, die sich vor allem im letzten halben Jahr sehr stark verstärkt hat, weil man einfach merkt, dass der Kostenfaktor vom Gold her schon eine bedeutende Rolle spielt.
Ja, ich sehe einen starken Trend zu Gelbgold wieder. Also das Gold wirklich Gold, wie Gold ausschaut. Und das hat schon zu einer Veränderung in unserem Angebot geführt. Und diese Wünsche nach Gelbgold, das kommt vor allem von den jüngeren Kunden. Also so zwischen 20 und Ende 30.
Also das, wie nennt man das? Das Platingold oder Silber, das Weißgold
oder Rosé-Gold. Ja. Also genau. Das wurde weitgehend abgelöst. Mhm. Mhm.
Ja. Kaufen die Kunden auch Schmuck als Wertanlage bei dem hohen Goldpreis?
Ich meine, es steigert natürlich die Wertschätzung von Gold, gell? Dass man sich wirklich was Kostbares, Werthaltiges kauft, spielt sicher eine Rolle.
Gibt es auch einen gewissen Trend bei Steinen?
Der absolute Dauerbrenner sind natürlich Diamanten. Die sind immer sehr gefragt und der Diamant ist einfach aufgrund seiner besonderen Eigenschaften, seiner physikalischen Eigenschaften, Härte, Brillanz, Lichtbrechung, Stein, der schon sich von den alten anderen unterscheidet. Und also Diamant ist nach wie vor, würde ich sagen, der begehrteste Stein. Bei den Farbsteinen sieht man einen deutlichen Trend Richtung eigentlich der Klassiker Rubin, Saphir, Smaragd, die jetzt doch längere Zeit eigentlich im Hintertreffen waren. Die kommen jetzt wieder verstärkt und werden nachgefragt. Also eher kleine, sehr kräftig farbige, brillante Steine sind es, die da wieder in mehr begehrt sind.
Jetzt gibt es eine Symbolik bei bestimmten Schmuckstücken oder Steinen, weil früher hat man gesagt, Witwen sollen so Perlen tragen oder Perlenketten. Wie ist das? Ist es noch heutzutage so oder ist das sehr old-fashioned?
Ich würde sagen old-fashioned. Ich meine, der Brillant, der ist halt der Stein für einen Verlobungsring. Gell? Mhm. Mhm. So ein einzelner schöner Brillant, so luftig in Krabbenfassung. Das lässt die Herzen schon höher schlagen und gehört so, was wir mitkriegen bei den Kunden, wirklich zu einem Heiratsantrag absolut dazu.
Und da kann man auch ergänzen, dass das wirklich ein Trend ist, der in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Man möchte wieder heiraten, ganz bewusst. Also es ist nicht mehr so, dass man einfach irgendwie heiratet, sondern man zelebriert es. Man möchte das mit wirklich mit dem Antrag, mit dem Verlobungsring. Und das ist schon etwas, was sich deutlich unterscheidet von früher her, dass die jungen Leute heute wieder ganz bewusst und offensiv heiraten wollen und sich ja auf die Zukunft gemeinsam freuen und eben auch diese ewige Treue wieder viel, viel mehr schätzen, als es möglicherweise zu unserer Zeit war.
Also kommt wieder in Mode.
Absolut, ja. Ja, das, ja. Die alten Werte sind ganz stark im Kommen, ja. Mhm.
Sie wurden in den vergangenen Jahren im Rahmen des österreichischen Schmuckstars Award vielfach ausgezeichnet. Was bedeuten diese Ehrungen für Sie?
Ja, die Auszeichnung, die wir im Rahmen des Schmuckstars Awards bekommen haben, die sind schon für mich sehr, sehr wichtig, sehr bedeutungsvoll. Es zeigt doch, dass man sich als lokaler Innsbrucker Goldschmied österreichweit durchsetzen kann mit seinen Entwürfen, mit seinen Werken. Und das ist schon etwas, was mich sehr freut und mich bestätigt in meiner Arbeit.
Ein kurzer Themenwechsel. Sie betreiben das Geschäft auf der Haupteinkaufsstraße in Innsbruck, der Maria-Theresien-Straße. Wie schätzen Sie den Standort ein?
Die Maria-Theresien-Straße ist nach wie vor eine Top-Einkaufsstraße. In Innsbruck sicher die beste Straße, wo man als Juwelier sein kann. Und ich bedanke mich bei meinen Vorfahren für diese Standortwahl. Sie haben das absolut richtig gemacht. Die Maria-Theresien-Straße funktioniert als Einkaufsstraße wirklich sehr gut, auch wenn natürlich rundherum alles ein bisschen schwieriger wird, aber Innsbruck als Einkaufsstadt hat nach wie vor große Bedeutung.
Sie haben es ein bisschen angesprochen. Sie meinen wahrscheinlich den Leerstand in der Museumsstraße, auch zum Teil in der Altstadt gibt es ja Leerstände. Was muss da getan werden?
Also ich glaube, man muss akzeptieren, dass es zu Umbrüchen kommt, dass es zu Veränderungen kommt und es ist momentan im Gang. Vielleicht wurde es durch die Lockdowns und durch die Pandemie beschleunigt. Natürlich merkt jeder, der im stationären Handel tätig ist, dass der Onlinehandel einen gewissen Prozentanteil abknappert. Also was ich so gehört habe, sind es so durchschnittlich 20%. Und natürlich, wenn man 20% weniger Umsatz macht, dann ist es spürbar, gell? Unser Geschäft ist davon nicht betroffen, weil wir nicht aufgrund unseres Angebotes nicht in so einer direkten Konkurrenz mit dem Onlinehandel stehen. Aber für uns ist ein gutes, hochwertiges Umfeld von Geschäften sehr, sehr wichtig, dass es einfach Anreize gibt, in die Stadt zu kommen, sich den Weg anzutun, in eine Tiefgarage zu fahren, Parkgebühren zu bezahlen. Also, dass man einfach einen wirklichen Mehrwert hat, in die Landeshauptstadt, in die Maria-Theresien-Straße zu kommen. Ich meine, es gibt wirklich namhafte Geschäfte mit wunderbarem Angebot. Ich finde, es lohnt sich schon, sich damit ein bisschen zu beschäftigen als Konsument.
Hat die Politik da irgendwas versäumt beim stationären Handel? Gehört dann mehr unterstützt?
Man kann nicht alles regulieren, gell? Also der Markt reguliert sich ja irgendwie selbst, gell? Das ist Angebot und Nachfrage. Der Kunde muss das Angebot annehmen, muss bereit sein, den Preis zu bezahlen. Ich würde es eher so sehen, dass bestimmte Bevorzugungen im Onlinehandel.
An was denken Sie? Was könnte man da machen? Sollte man Zölle einführen? So.
Ja, also ich denke, dass es schon ein Problem ist, dass heute der stationäre Handel bei uns in den Innenstädten in direkter Konkurrenz mit Produzenten aus China steht. Mhm. Das sind einfach unfaire Wettbewerbsbedingungen. Die Löhne, die wir heute im Handel bezahlen, sind ordentliche österreichische Löhne. Wenn man den Internethandel hernimmt, es geistern immer wieder Meldungen herum, wie bezahlt wird in den Logistikunternehmen, bezahlt wird in den Verteilerzentren von Amazon und natürlich auch die Löhne in diesen Produktionsländern, die ungefiltert zu uns hineinkommen. Da muss ich sagen, würde ich mir schon von politischer Ebene, EU-weit natürlich muss das passieren, auch Unterstützung für den lokalen Handel wünschen. Es geht nicht nur um den lokalen Handel an sich, sondern es geht einfach um eine Kultur in Europa, dass wir belebte Innenstädte haben, dass wir Geschäfte in den Städten haben, dass die Städte besuchenswert sind. Wenn uns das verloren geht, und das ist ein Trend, der im Moment in die Richtung läuft, dann werden wir alle ärmer. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht haben. Der einzelne Konsument wird immer nach seinem Gutdünken entscheiden, aber es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch der lokale Handel in Zukunft noch seinen Stellenwert behalten kann. Und ja, da sind sicher Zölle auch ein Thema, über das man sprechen muss.
Wieder zurück zu Ihrem Geschäft. Mehr als 260 Jahre dauert die Tradition an. Wird sie fortgesetzt werden in der nächsten Generation?
Also ich bin guter Dinge, dass es dazu kommt. Unser Sohn ist als Goldschmied inzwischen bei uns im Unternehmen tätig. Er ist derzeit in der Werkstatt beschäftigt und hat seine Lehrabschlussprüfung bereits hinter sich und bereitet sich auch auf die Meisterprüfung vor. Er hat inzwischen schon einige Kollektionen entwickelt, die sehr gut ankommen. Also ich bin sehr guter Dinge, dass es in diese Richtung weitergeht.
Da bedanke ich mich herzlich für dieses Wirtschaft im Gespräch. Danke.
Danke.
Danke sehr.
Das war Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Frank Tschoner.